ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Christian Erl. Ich bin Reporter bei MDR Aktuell und vertrete im September den für Sie, liebe Stammhörerinnen und Stammhörer, gewohnten Tim Deisinger. Wir sprechen, auch das sind Sie gewohnt, in diesem Podcast über den Ukraine-Krieg, darüber, wie er sich militärisch entwickelt, auch darüber, welche Auswirkungen er auf die Politik hat in der Welt, in Europa und bei uns in Deutschland. Wir besprechen das Ganze mit dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler. Der ist uns zugeschaltet aus Berlin. Guten Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Erl.
Herr Bühler, lassen Sie uns, bevor wir loslegen, vielleicht gleich zu Beginn auf ein paar Anmerkungen eingehen, die uns Hörerinnen und Hörer geschickt haben. Vielleicht muss ich als Ersatz da auch nochmal besonders drauf achten, weil ein Thema, zu dem uns mit Abstand die meisten Mails erreicht haben, war die Frage, die wir in der vergangenen Folge aufgegriffen haben, wie Dmitri Medvedev seine, naja, so oder so martialische Aussage gemeint hat. Er hatte ja in einem Tweet behauptet, dass Merz und Macron nichts aus dem Zweiten Weltkrieg gelernt hätten und die Drohung ausgesprochen, dass sie am Ende anhand ihrer Zähne identifiziert werden müssten. Soweit so unstrittig. Sie, Herr Bühler, hatten das als erneute atomare Drohung verstanden, was Herr Medvedev ja auch schon das ein oder andere Mal gemacht hat. Viele Hörerinnen und Hörer haben dahingegen eher eine Anspielung an Adolf Hitler gesehen, dessen verbrannter Leichnam ja auch in Moskau anhand des Gebisses identifiziert wurde. Ist das eine Interpretation, die Sie teilen?
Also Dmitri Medvedev, das muss man ja immer mal wieder dazu sagen, ehemaliger Ministerpräsident und Präsident Russlands und heutiger Stellvertreter Putins im Nationalen Sicherheitsrat, ist ja alles zuzutrauen, wie wir die letzten 3 und mehr Jahre erlebt haben. Ich hatte seine Äußerung tatsächlich mit der Gedenkfeier zum Ende des Zweiten Weltkriegs im pazifischen Raum in Verbindung gebracht, der ja bekanntlich durch 2 Atomwaffen beendet wurde und zur sofortigen Kapitulation Japans führte. Medvedev sieht ja die NATO-Staaten als Kriegspartei an und hat unzählige Male, wie Sie sagen, mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. Also, ich denke mal, beide Versionen sind möglich, aber beide Versionen sind absurd.
Und beide Versionen schlagen ja einen ähnlichen Ton an, das kann man vielleicht auch sagen, ja. Der, sagen wir mal, zu der sonstigen Tonalität, wie wir sie von Ihnen zum Beispiel kennen oder generell aus dem Westen, eigentlich eher so nicht passt.
Genau.
Zudem vielleicht noch eine Vervollständigung im Hinblick auf die vergangene Folge, da sollten wir auch noch mal kurz drüber reden, und zwar in der Frage, ob ein Flug der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vom GPS-Jamming jetzt betroffen war oder eben nicht. Die bulgarische Regierung hat das nämlich vergangenen Donnerstag nach unserer Folge, nach der Aufzeichnungszeit, deutlich weniger dramatisch dargestellt und gesagt, dass es weder Erkenntnisse dafür gebe, dass der Flug lange verzögert wurde, noch dafür, dass die Satellitennavigation überhaupt zwangsläufig auf russische Störungen oder der Ausfall dieser zurückzuführen ist. Stunden später gab es dann wiederum aber eine Pressekonferenz, in der weitere Untersuchungen angekündigt wurden. Und der kategorische Ausschluss, der erstmal stattfand, von aktivem Jamming, teils wieder revidiert wurde, ein ziemliches Hin und Her also. Die Daten von Flightradar24 sprechen eigentlich auch dafür, dass es keine große Verzögerung gab. Ich hatte Sie, Herr Bühler, aber ja ohnehin, vielleicht müssen Sie mich da korrigieren, aber auch in der vergangenen Folge so verstanden, dass Ihnen die ursprüngliche Darstellung von hektisch aufgefalteten Landkarten im Cockpit in von der Leyen's Flug, naja, ein bisschen überdramatisiert war vielleicht, oder? Habe ich das falsch daraus gehört?
Nein, nein, haben Sie nicht falsch daraus gehört. Das habe ich zwar wörtlich so nicht gesagt, aber implizit natürlich gesagt anhand der Fakten. Mittlerweile hat der Journalist ja selbst in einem Interview gesagt, dass er an Bord dieses Geschäftsfliegers der Kommissionspräsidentin mit ihrem Team zusammen war. Der Journalist hat da tatsächlich bei der Geschichte etwas übertrieben, oder er und andere haben das Geschehen nicht interpretiert, wie andere Journalisten später feststellten, wie es auch die bulgarische Regierung gesagt hat, Vertreter der Pilotenvereinigung Cockpit, die Plattform, die Sie gerade zitiert haben, Flightradar24, die exakte Route des Flugzeugs aufzeichnete. Auch das Funkgespräch des Piloten mit dem Fluglotsen ist mittlerweile im Internet zu finden mit den zugehörigen Zeitangaben. Tatsache ist, dass der Pilot im Sinkflug dem Fluglotsen Probleme mit GPS gemeldet hat und eine Instrumentenlandung mit bodengestützten Sensoren erbat und vom Tower auch die Anweisung dazu bekam. Und so landete die Maschine dann mit einigen Minuten Verspätung sicher auf dem Platz. Alles andere, navigieren mit analogen Karten, also sprich Papierkarten oder langes Kreisen über dem Flughafen, das war übertrieben. Tatsache ist aber auch, dass die Störung des GPS-Signals in Europa schon seit einiger Zeit in bestimmten Regionen in Europa stark zugenommen hat, hervorgerufen von Jammern, die auf Land, auf See oder in der Luft eingesetzt werden. Durch diesen Vorfall ist das durch die weite Verbreitung der Geschichte im Fernsehen, in Zeitungen, im Internet wieder in den Blickpunkt der Öffentlichkeit geraten. Aber das darf nicht dazu führen, dass die Flugkunden glauben, das Fliegen wäre nicht sicher.
Und vielleicht, das darf man sicher in dem Hinblick auch kritisieren, war die Pressemitteilung, die dann aus EU-Kreisen kam. Ich glaube, es war eine Sprecherin von Ursula von der Leyen, die das Ganze als offensichtlichen Angriff oder offensichtliches Stören bezeichnet hat. Vielleicht auch, naja, zumindest ein bisschen voreilig und sollte man auch als solches benennen. Zumindest, wenn man als integer wahrgenommen werden möchte. Nach diesen Anmerkungen und Nachträgen würde ich sagen, kommen wir zu den aktuellen Themen. Wir müssen natürlich auch heute wieder auf die aktuelle Lage blicken, bei den Kämpfen vor Ort. Denn in der Nacht von Samstag auf Sonntag hat Russland die Ukraine mit den schwersten Angriffen seit Kriegsbeginn überzogen. Wir greifen zudem in diesem Podcast dann später nochmal die Frage auf, wie lange Russland seine Angriffe am Boden mit Panzern noch durchhalten kann. Denn der ukrainische Geheimdienst hat da neue Zahlen veröffentlicht, die wir mit Herrn Bühler gern unter die Lupe nehmen wollen. Wir sprechen über die Konferenz in Paris und die möglichen Sicherheitsgarantien, die dort als Option auf einen Verhandlungstisch gelegt wurden, an dem aber noch keiner sitzt, oder zumindest Russland nicht. Und wir sprechen über die Frage, warum es bedeutsam ist, dass sich unsere Bundesregierung vor vergangene Woche im Verteidigungsministerium zur Kabinettssitzung getroffen hat und nicht etwa im Kanzleramt zum Beispiel. Und was dort im Verteidigungsministerium dann für die Bundeswehr und deren künftige Aufstellung beschlossen wurde. Die Aufzeichnungszeit dieser Folge Nummer 284 ist Dienstag, der 9. September. Wir haben es jetzt mit dem bisschen Vorgeplänkel gerade 12.13 Uhr. Veröffentlichung ist dann ebenfalls Dienstag am späten Nachmittag in der ARD-Audiothek und auf allen üblichen Podcast-Plattformen. Wir schauen auf die Lage im Kriegsgebiet, wie wir das oft zu Anfang machen, Herr Bühler. Zuerst die Kämpfe am Boden. Ein Blick auf die ja hier auch sehr oft zur Sprache gebrachte Deep State-Karte verrät. In der Region Sumy, also im Nordosten der Ukraine, gibt es minimale Gebietseroberungen durch Russland, aber auch Meldungen weiterhin, dass Russland dort Kräfte abzieht, oder?
Ja, es geht hin und her. Es gibt marginale Gebietseroberungen durch Russland. Es gibt dann Gegenangriffe durch die Ukraine, vor allen Dingen im Westen dieses Gebiets. Und tatsächlich ist es ja so, wie beim letzten Mal schon angesprochen, dass mittlerweile die 76. Marineinfanteriedivision verlegt worden ist in den Donbass, also in den Raum Pokrovsk-Konstantinjewka. Sie ist zwar ersetzt worden durch andere Truppenteile, aber die ganz offensichtlich nicht diesen Elite-Status haben, wie es die Marineinfanterie hat. Das heißt aber nicht, wenn ich das noch ergänzen darf, das heißt aber nicht, dass zu erwarten ist, dass die Ukraine dort die Verteidigung erfolgreich durchführen kann.
Ähnlich sieht es nördlich und westlich der Großstadt Kharkiv aus. Auch die war ja in den vergangenen Folgen hier immer Thema, oder der Großraum darum. Bei Kupjansk scheint es nur minimale Fortschritte für Russland zu geben. Bei Wovchansk, was ja durchaus auch schon mal Thema war, gar keine Aktivität mehr. Sehe ich das richtig?
Ja, Wovchansk ist ja seit vielen Monaten schon Thema. Doch, da gibt es natürlich Aktivitäten. Da gibt es Orts- und Häuserkampf in Wovchansk selbst vor allen Dingen. Es gibt kaum Einsatz von schweren Fahrzeugen. Das heißt, die Kämpfe finden dort zu Fuß und in kleinen Gruppen statt, wie in anderen Frontabschnitten auch. Also Wovchansk ist auch keine wirkliche Bedrohung für den Raum Kharkiv. Ganz anders sieht es aus in Kupiansk nach wie vor. Versuchen die Russen dort aus dem Norden über Brückenköpfe, über den Ostkill nach Süden anzugreifen, um die Stadt Kupiansk zu umfassen. Allerdings werden die Versorgungswege immer länger und sie können im Augenblick auch die Straße nicht nutzen, die dort von Nord nach Süd so grob entlang des Ostkill verläuft, sodass die Versorgung der Truppenteile, die jetzt schon westlich von Kupiansk stehen, in Gefahr ist. Und dazu kommen die ständigen Attacken auch durch die Ukraine, durch die Gegenangriffe, sodass es zwar auf dem Kartenbild dramatisch aussieht, aber ich denke, dass die Ukrainer Kupiansk noch werden halten können. Das hängt auch ein Stück weit damit zusammen, wie es südlich von Kupiansk dann weitergeht. Dort hat sich ja dieser Halbkessel ausgebildet. Und diesen Raum muss man einfach als Zusammenhang sehen.
Das heißt, höre ich daraus, Sie erwarten, dass da südlich eventuell auch noch Vorstöße der Russen erfolgen werden? Und was würde das, sagen wir mal, an Personalbedarf dort bedeuten?
Also Voraussetzung wäre erstmal, dass man Kupiansk umfasst, bevor man dann im Süden weiter vorgeht, also im Süden der Stadt Kupiansk. Wir sind insgesamt immer noch im Norden. Was das an Personalbedarf benötigt, das ist ja gesprochen worden von 70.000 bis 80.000 Soldaten der Russen, die dort im Einsatz sind, in diesem Großraum Kupiansk, was sicherlich auf einen der Untergeordneten zwar, aber Schwerpunkt immerhin hindeutet. Aber was das für die Ukrainer bedeutet, kann man, glaube ich, von hier aus, vom Schreibtisch aus nicht sehr genau abschätzen. Die Ukrainer haben im Grunde genommen genügend Kräfte, um auch Gegenangriffe ständig zu fahren. Genau dorthin, wo ich gerade sagte, nämlich westlich von Kupiansk, um die Einschließung oder Umschließung der Stadt Kupiansk selbst zu verhindern und dadurch auch die Möglichkeit zu geben, die Ukrainer im Süden von Kupiansk aus dem Raum östlich des Ostkills zu verdrängen.
Wenn wir östlich des Ostkills noch ein bisschen weiter nach Süden wandern, wo man dann in die Region kommt, wo er irgendwann in den Donetz mündet, dann ist da die Region Liman auf der Karte auch hervorgehoben. Und bei Liman, da zeigen die Karten Bewegungen der russischen Streitkräfte, aber ebenfalls ohne signifikante Gewinne, richtig?
Also mindestens ohne signifikante Gewinne in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen. Allerdings ist es dort auch gelungen, wie schon mehrfach dargestellt, so nördlich einer Linie zwischen Liman und Kremina doch deutlich nach Westen vorzustoßen. Allerdings gibt es dort keine wesentlichen Städte und größeren Ballungsräume, sodass es ihnen auch erleichtert wird. Allerdings müssen sie einige Gewässer überwinden dabei und das geht nicht so schnell, wie man sich das denkt. Und auch aus dem Norden kommen Gegenangriffe gegen diesen kleinen Balkon oder diesen Vorsprung, der sich hier gebildet hat.
Dann kommen wir zu Pokrowsk, schon länger ein Schwerpunkt der Kämpfe und das bleibt vermutlich auch so, oder?
Das wird auch so bleiben. Das ist der Schwerpunkt der Russen schlechthin. Hier haben sie schon seit Wochen rund 100.000 Mann. Da haben sie zwar etliche verloren, aber jetzt ersetzt durch die Marineinfanteriedivision, die ich vorhin ansprach. Und von daher kann man schon davon ausgehen, dass die Russen so schnell wie möglich Pokrowsk und dann gegebenenfalls auch den Raum Konstantinjewka einzunehmen.
Wenn man sich durch diese Karte klickt, man kann das ja im Zeitverlauf machen, durch die Tage gehen auf dieser Deep State Map, da ist mir eine Besonderheit aufgefallen. Trotz der Defensivlage der Ukraine und der ja verstärkten russischen Truppen, wie wir das in der vergangenen Folge auch schon mal angerissen hatten. Und zwar ist zwischen Konstantinivka und Pokrowsk ein kleines Gebiet laut ISW und eben auch laut Deep State Map von den ukrainischen Truppen zurückerobert worden. Das ISW nennt das eine Tactical Area. Ja. Was bedeutet das?
Also, die haben jetzt die letzten ein, zwei Wochen diesen Begriff zum ersten Mal so gewählt. Wir würden sagen, ein Gefechtsstreifen einer, zum Beispiel hier einer Armee, den würde man als Tactical Area bezeichnen. Also es meint einen zusammenhängenden Raum, für den ein Truppenteil verantwortlich ist. Und wenn ich auf den Gegenangriff eingehen darf, das ist der, der sich schon seit 2 Wochen hier abspielt, in diesem Gefechtsstreifen, der nach Norden zwischen Pokrowsk und Konstantinowka reicht. Das war dort, wo die Russen vorübergehend einen Einbruch in die Frontlinie erreicht haben. Der dürfte mittlerweile nahezu komplett bereinigt sein. Es mag da noch die einen oder anderen Feindnester geben aus ukrainischer Sicht, aber es stellt nach Norden zumindest keine Bedrohung mehr dar. Ganz im Gegenteil, aber aus diesem Bereich etwas weiter südlich kann Pokrowsk tatsächlich umschlossen werden. Und genau dort haben sie jetzt auch die Marineinfanterie eingesetzt, die sie aus Sumy abgezogen haben. Und das zeigt, wie ernst sie es meinen, diese Stadt Pokrowsk nun endlich nach vielen Monaten zu umschließen und die Ukrainer zum Rückzug zu zwingen.
Das klingt fast, als würden Sie erwarten, dass da sich die Kampfhandlungen nochmal deutlich am Boden intensivieren.
Zumindest in diesem Bereich nördlich von Pokrowsk werden sie jetzt versuchen, mit aller Gewalt die Stadt zu umschließen und vor allen Dingen auch die Kontrolle über die Versorgungsstraße, die aus Richtung Westen nach Pokrowsk führt, dort so zu kontrollieren, wenn sie nicht ganz einnehmen können, dass sie von den Ukrainern nicht mehr genutzt werden kann.
Dann gehen wir weiter entlang der Front, also Richtung Süden, wo dann die Front südlich von Saporischschja quasi mehr oder weniger gerade von Ost nach West oder West nach Ost verläuft, wie man es nimmt. Ist es legitim zu sagen, dass die Kampfhandlungen da, wenn überhaupt welche stattfinden, relativ fruchtlos für die russischen Streitkräfte sind?
Ich würde gerne noch mal den Abschnitt ganz kurz ansprechen, südlich von Pokrowsk. Das ist also der südliche Teil der Provinz Donetsk. Hier ist es so, dass die russischen Truppenteile fast an der gesamten Grenze die Nachbarprovinz Dnipropetrovsk erreicht haben und mindestens an 2 Stellen auch geringfügig in die Provinz eingedrungen sind. Das ist schon ein Erfolg, wir hatten es beim letzten Mal ausführlicher besprochen, der auch des offenen Geländes ohne große Geländehindernisse geschuldet ist. Aber zu Ihrer Frage jetzt nach dem Süden der Front, das heißt, da sprechen wir über den Abschnitt südlich von Saporischschja, der Großstadt Saporischschja insbesondere. Hier versuchen es die Russen weiterhin, aber mit gebremsten Eifer Richtung Norden anzugreifen, auf 2 Achsen. Ohne wesentliche Verstärkung werden sie aber dort nichts ausrichten können und im weiteren Frontverlauf dort, da gibt es die üblichen Gefechte über den Dnipro hinweg zwischen der Großstadt Cherson und dem Ostufer, aber nichts Wesentliches.
Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Angriffen aus der Luft, die Russland auf die Ukraine vor allem in der Nacht von Samstag auf Sonntag geflogen hat. Die schwersten seit Beginn des Krieges. Mit welchen Auswirkungen, Herr Bühler?
Ja, vielleicht ein Satz vorher. Wir haben ja im letzten Mal am 3. September aufgezeichnet. Seither gab es jeden Tag Luftangriffe, insbesondere mit Drohnen und manchmal mit 1, 2 Marschflugkörpern. Der Drohneneinsatz lag so zwischen 90 und 160 die Tage, mit Ausnahme des Angriffs, den Sie jetzt gerade ansprechen, von Samstag auf Sonntag. Dort hat der größte Luftangriff stattgefunden insgesamt in dem bisherigen Krieg mit 810 Shahed-Drohnen, von denen allerdings 747 abgeschossen werden oder gestört werden konnten, sodass sie nicht zur Wirkung gekommen sind. Es waren ferner eingesetzt 9 Iskander-Marschflugkörper und 4 Iskander-ballistische Raketen. Die ballistischen Raketen sind auf die kurze Reichweite schwer zu bekämpfen. Und deshalb ist hier auch die Bekämpfungszahl mit 0 angegeben. Bei dem Marschflugkörper ist es einfacher, weil sie langsamer fliegen und auch aus der Luft abgeschossen werden können durch Kampfflugzeuge. Hier ist die Abschussquote immerhin bei 4. Insgesamt aber gab es 54 Treffer in 33 Städten oder Dörfern. also 54 Treffer durch Drohnen und 9 insgesamt durch die Iskander-Raketen und Marschflugkörper. Kiew war besonders betroffen, Kryvyi Rih, Odessa, Poltawa und dann am Morgen nochmal Sumy. Besonders herausragend ist dort der Angriff auf das Ministerratsgebäude in Kiew. Hier gibt es allerdings unterschiedliche Angaben. Da will ich mich zurzeit nicht festlegen. Ganz offenbar ist es aber keine Drohne, sondern es war, da hat man die Bilder gesehen, es war eine Iskander. Nur der Typ, ist es ein Marschflugkörper gewesen, ist es eine ballistische Rakete gewesen? Das lässt sich nicht feststellen. Das lässt sich auch nicht feststellen, ob sie vorher bekämpft worden ist durch die ukrainische Luftverteidigung und quasi unabsichtlich dann in diesem Ministerratsgebäude eingeschlagen ist. Die Ukrainer sagen auch, der Gefechtskopf, der immerhin über 400 Kilo Sprengstoff enthält, der sei nicht explodiert, sondern das wäre der Treibstoff gewesen, der sich da entzündet hat. Also das ist noch alles ein bisschen unklar, glaube ich, um sagen zu können, das war definitiv ein gezielter Angriff. Sollte sich aber herausstellen, dass es eine ballistische Rakete war, die dort eingeschlagen hat, dann kann man ziemlich sicher sagen, dass es absichtlich war, denn die schießt tatsächlich dorthin, wo sie hinschießen soll. Und von diesen ist ja auch keine als abgeschossen gemeldet worden von den Ukrainern. Also dann würde ich sagen, war es Absicht. Ob das eine, wie es spekuliert worden ist, dass das eine Provokation ist, die Ukraine dazu zu bringen, auch Regierungsgebäude in Moskau anzugreifen, da will ich mich nicht beteiligen an dieser Diskussion. Ich glaube eher nicht. Also eher war es entweder ein Versehen oder Absicht, es anzugreifen, aber dadurch Angriffe zu provozieren, das halte ich für unwahrscheinlich und ich glaube auch nicht, dass sich die Ukrainer da provozieren lassen, um den Russen die Möglichkeit zu geben, den Krieg noch mehr zu eskalieren.
Bleiben wir mal bei der schieren Anzahl dieser Drohnen einmal kurz. Da ist mir ein Zitat von Nico Lange, Politikwissenschaftler und Senior Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz aufgefallen. Der hat in einem ZDF-Interview kürzlich gesagt, 800 Drohnen seien möglicherweise nicht das Ende der Intensivierung. Er befürchte, dass wir Angriffe mit 2000 russischen Drohnen sehen könnten. Mit bis zu, hat er gesagt, ne? Ich will jetzt nicht so tun, als hätte er gesagt, das würde ständig passieren, aber dass es zumindest möglich sei. Ist das eine realistische Einschätzung?
Also ich denke schon, dass wir mehr sehen werden, denn die Produktionszahlen gehen nach oben bei den Russen, was diese Drohnen angeht. Die Zahl 2000 kommt ja aus dem Verteidigungsministerium hier in Berlin. Der Generalmajor Dr. Freuding hat das genannt und ich habe gesagt, er weiß, wovon er spricht. Er hat von diesen 2000 gesprochen. Also es kann durchaus sein, dass im Einzelfall in den nächsten Monaten auch mal diese Zahl erreicht wird.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, diese Drohnenproduktion Russlands zu verlangsamen? Oder was hat vielleicht die ukrainische Seite diesen Luftangriffen anderweitig entgegenzusetzen?
Also China liefert elektronische Bauteile in beträchtlichem Umfang an Russland. Ohne diese Unterstützung könnte Russland die Produktion der Shahed-Drohnen nicht aufrechterhalten. Ich glaube, das kann man so hart sagen. Also jeder Einfluss auf China ist hier hilfreich, dass China das einstellt. Ob das erfolgreich sein wird, da darf man Zweifel haben. Es handelt sich hier um Dual-Use-Produkte, die also zivil wie militärisch genutzt werden können. Das wird die Argumentation sein. Und China hat außerdem Interesse, dass der Krieg in der Ukraine nicht eskaliert, aber weitergeht. Das ist durchaus ein erkennbares Interesse. Ja, was kann sonst gemacht werden? Ja, Luftverteidigung, 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 das kann man nur sagen. Vor allen Dingen auch mit Flugabwehrkanonen. Auch das, was jetzt im Zulauf ist, sozusagen an Skyrangern beispielsweise zur Ergänzung der vorhandenen Gepard und eine weitere Intensivierung durch die selbstgemachte Flugabwehr, die die Ukrainer also selbst produzieren, auch im Kanonenbereich. Denn die sind für die relativ langsam fliegenden Drohnen durchaus ausreichend. Da braucht man keine teuren Flugabwehrraketen verschießen.
Inwiefern können da die Verbündeten unterstützen? Heute trifft sich Präsident Selenskyj mit der Ukraine-Kontaktgruppe, zumindest virtuell, und hat eine Videobotschaft an sie gesendet, in der er sagt, er möchte gerne über stärkere Luftabwehr sprechen.
Ja, ich weiß jetzt nicht, was er da im Blick hat. Ganz sicher sind es die Flugabwehrraketen, insbesondere die Patriot, die sie brauchen. Nicht so sehr gegen Drohnen, aber gegen anfliegende Raketen und auch Marschflugkörper. Das wird sich eine Rolle spielen, aber auch diese Flugabwehr im Kanonenbereich, die optimal sind eigentlich gegen die anfliegenden Drohnen, zumindest diejenigen mit Propellerantrieb, also die etwas langsameren Drohnen, das würde sich ja auch ansprechen. Ob es da noch Möglichkeiten gibt, außerhalb der Zulaufplanungen, die es da ja gibt aus der Industrie, das vermag ich nicht zu sagen, was da insgesamt noch zugesagt werden kann, gerade in dem unteren Bereich.
Dann lassen Sie uns zu den Operationen und Angriffen der Ukraine in der Tiefe kommen. Welche sind hier bemerkenswert, Herr Bühler?
Also es ist die letzten 7 Tage so weitergegangen wie die anderen Tage. Das sind insbesondere Angriffe auf die Ölindustrie. Da ragt die Region Krasnodar besonders heraus mit mehreren Angriffen auf Ölraffinerien in diesem Teil. Das ist aber auch eine Raffinerie, eine der größten Russlands, Ryazan, die angegriffen worden ist, und eine Raffinerie in Rostov am Don, die angegriffen wurde. Daneben gibt es Angriffe auf Luftverteidigung, in mehreren Fällen auf Führungseinrichtungen, das ist vielleicht herauszuheben, der Angriff auf Donetsk, auf die Stadt Donetsk. In diesen Tagen, dort wurde ein ehemaliges Fabrikgelände angegriffen, das als Lager für die Russen benutzt wird. Aber es wurden auch der Armee-Gefechtsstand der 41. Armee sowie der Gefechtsstand der 20. Mordschützendivision auch dort getroffen in Donetsk, die also für den Donbass verantwortlich sind. Es gab große Einschläge, das kann man sehen, aber tatsächlich die Wirkung dann, was das auf die Führungsfähigkeit hat, das wird man erst später feststellen können. Es gibt darüber hinaus auch vereinzelt Angriffe auf Eisenbahninfrastruktur, wie wir es schon erlebt haben, und einen Anschlag, einen Sprengstoffanschlag auf eine Kaserne der russischen Nationalgarde. Das ist grundsätzlich nichts Neues. Es hat vor ein paar Wochen schon begonnen, dass man auch die Friedensstandorte, wenn man so will, die Stationierungsorte treffen will. Hier handelt es sich allerdings um einen Sprengstoffanschlag gegen eine Kaserne in Chabarowsk. Das liegt am Amur, also fast am Pazifik. Das ist die Kaserne eines Bataillons der russischen Nationalgarde, das im Frühjahr 2022 in Kriegsverbrechen in Butscha und in Irpin verwickelt war. Einzelheiten weiß ich davon noch nicht, aber so ein Anschlag kann ja nur vor Ort ausgeführt werden, entweder durch unterstützende russische Gruppen oder eben durch eine Geheimdienstoperation der Ukraine selbst.
Sie erwähnten eingangs die Ölraffinerien und das Zielen auf Energieinfrastruktur. Die Druzhba-Pipeline ist in den vergangenen Wochen auch hier und da Ziel von solchen Angriffen gewesen. Und ich möchte das zum Anlass nehmen, eine Hörerfrage einzustreuen von unserem Hörer Ralf. Ich zitiere: In der vorvergangenen Folge wurden die ukrainischen Angriffe auf die Druzhba-Pipeline thematisiert und dem ungarischen Präsidenten vorgeworfen, dass das Land keine oder nicht genügend Alternativen gesucht hat. Dem entgegen steht die Behauptung, dass Ungarn die Ukraine mit Treibstoffen beliefert, die kriegswichtig sind. Es wird von ungarischer Seite auch behauptet, dass der MOL-Konzern von der Europäischen Union eine Sondergenehmigung erhalten hat, seine Raffinerien weiterhin mit russischem Öl zu beliefern. Kurze Anmerkung, das ist nämlich natürlich die Krux an der ganzen Sache, dass Ungarn nach wie vor russisches Öl beziehen kann. Weiter im Text von unserem Hörer Ralf: Könnten Sie bitte prüfen, ob diese Informationen korrekt sind? Falls ja, wären das Verhalten des ukrainischen Präsidenten und die Angriffe auf die Pipeline irrational. Zitat Ende. Vielleicht noch einen Satz dazu, weil ich habe auch schon mal ein bisschen angefangen zu überprüfen und tatsächlich scheint es eine solche Sondergenehmigung für den ungarischen Mineralölkonzern MOL zu geben, was dann eben tatsächlich zu der paradoxen Situation führt, dass die Panzer der ukrainischen Streitkräfte teils mit Öl fahren, das über Ungarns Raffinerien letztlich aber aus Russland kommt. Sind also die Angriffe auf die Druzhba-Pipeline ein Schlag gegen die eigene Versorgung, Herr Bühler?
Naja, zunächst zu den Informationen. Ja, den Vorwurf gibt es an Ungarn. Ungarn könnte auch durch die Adria-Leitung beliefert werden. Hier sind aber größere Umstellungsarbeiten erforderlich, also Vertragsänderungen, Logistik. Die Raffinerien Ungarns müssen umgestellt werden auf die andere Ölsorte. War für mich jetzt auch neu, das angeblich 500 Millionen Euro kosten soll. Es gibt tatsächlich eine Ausnahme für Ungarn bei den EU-Sanktionen. Also Ungarn darf Öl aus Russland einführen. Das hängt mit der Versorgungssicherheit von Ungarn und auch von der Slowakei zusammen. Das Ziel der EU ist jedoch, die Ausnahmeregelung 2027 auslaufen zu lassen. Der zweite Punkt, das sind Energielieferungen von Ungarn in die Ukraine. Ja, Ungarn liefert Strom in die Ukraine über das EU-Verbundnetz, aber auch Diesel und Gas in die westliche Ukraine. Das ist schon paradox, wie Sie sagen. Das Interesse Russlands am Bestand der Ukraine, wenigstens im Westen, ist durchaus vorhanden. Dort wohnt ja eine große ungarische Bevölkerung, um die sich Ungarn auch kümmert. Auf der anderen Seite trägt sie EU-Sanktionen nicht mit und versucht mit allen Mitteln einen EU-Beitritt der Ukraine zu verhindern. Die Partei Orbáns hat ja eine Volksbefragung initiiert zu diesem Thema in Ungarn. Aber, und das ist das Positive, es gibt wohl Gespräche zwischen der ungarischen und der ukrainischen Regierung. Der ungarische Außenminister hat gerade gesagt, dass in dieser Woche der Außenminister der Ukraine nach Ungarn kommt. Und da wollen sie sich über dieses Paradoxon offensichtlich unterhalten und die politischen Spannungen, die es durchaus gibt, dort auch entschärfen. Was die Druzhba-Leitung und ihren temporären Lieferstopp angeht, das war ja nie mehr als ein paar Stunden bisher. Der hat nicht lange gedauert, das hat ja auch die slowakische Regierung dann auch gesagt, auch die ungarische. Also da wird die Ukraine eine Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht haben. Also auf der einen Seite will sie natürlich Russland die Millionen, Milliarden entziehen, die sie machen aus ihrem Gas- und Ölgeschäft, auch in westlichen Staaten, insbesondere in den beiden Staaten. Und auf der anderen Seite möchte sie es natürlich auch nicht so verderben, dass die politische Situation noch heikler wird, als sie heute schon ist.
Eine Gratwanderung also, aber keine irrationale, wenn ich das in wenigen Worten so zusammenfassen darf, ja?
Ja, wollen wir hoffen.
Gut, bleiben wir noch ein bisschen bei den schweren Kriegswaffen, weil wir ja gerade auch über Panzer gesprochen haben und wie die betrieben werden in der Ukraine und ob die mit Öl fahren, das aus Ungarn kommt und aus Russland geliefert wird. Wir hatten in der vergangenen Folge auch schon mal mit einer Hörerfrage zur Durchhaltefähigkeit Russlands zu tun. Sie, Herr Bühler, haben letzte Woche darauf hingewiesen, dass Russland zwar weiter beispielsweise Panzer produziert, diese aber längst nicht alle gegen die Ukraine einsetzt in dem Kontext, sondern teils schon in Truppenteile schickt, die für mögliche Aktionen gegen die NATO bereitgehalten würden. Eine Veröffentlichung des ukrainischen Geheimdienst bekräftigt da Ihre Ausführungen offenbar, Herr Bühler, und nennt konkrete Zahlen. Können Sie kurz erläutern, welche dieser Zahlen Sie hierfür besonders erwähnenswert halten und inwiefern das auch plausibel ist?
Also zunächst die Zahlen, die veröffentlicht wurden hinsichtlich der weitreichenden Waffen. Also damit meint der ukrainische Geheimdienst Marschflugkörper, ballistische Raketen und Überschallraketen auch. Dort liegt die Produktion im Augenblick in Russland bei 2500 pro Jahr. Der Einsatz von Marschflugkörpern, Raketen und gar Hyperschallraketen läuft übers Jahr gesehen eher sporadisch, auch wenn manchmal 40 abgeschossen worden sind oder jetzt bei dem größten Angriff von Drohnen am Samstag, Sonntag 9 Marschflugkörper und ballistische Raketen. So dass man sagen kann, der überwiegende Anteil aus dieser Produktion geht in die neuen Truppenteile bzw. in Waffenlager. Hier findet also ein Aufwuchs statt. Die zweite Zahl, die ich nennen möchte aus dieser Analyse, ist, dass bei Kampfflugzeugen 57 gebaut werden können. Das ist wesentlich mehr, als sie verlieren pro Jahr. Also auch hier geht der Rest in den Aufwuchs. Die dritte Zahl ist die Kampfpanzerzahl. Sie ist nicht ganz neu, wir haben sie schon mal gesagt. Also Neuproduktion findet statt in Russland, etwa 250 pro Jahr. Die NATO sieht das etwas optimistischer. Die sprechen da von 150 bis 200 etwa. Und dazu kommen aus Lagerbeständen 1.300 dazu. Das sind, die modernisiert werden natürlich, das sind etwa 200 weniger als noch vor einem Jahr. Die Lager selbst werden heute auf etwa 2.000 eingeschätzt bei Kampfpanzern, vorausgesetzt, die Bilder aus dem All zeigen den echten Lagerbestand. Und sie haben nicht irgendwo noch in irgendwelchen Hallen oder unterirdischen Lager weitere, wobei nicht zu rechnen ist, aber ich will nur die Zahl 2000 ein bisschen plausibel machen, wie die entsteht. Und vorausgesetzt natürlich, sie sind alle noch in einem Zustand, dass sie überhaupt noch modernisiert werden können und nicht in einem Zustand, dass sie gerade mal als Ersatzteillager dienen können. Zurzeit gehen noch Kampfpanzer aus der Neuproduktion in den Aufwuchs. Eine Steigerung der Neuproduktion wird, denke ich, aufgrund der notwendigen Zulieferteile, insbesondere im Bereich der Elektronik und der Rüstungskapazität insgesamt, kaum noch möglich sein. Auf der anderen Seite leeren sich die Lager eben sichtlich.
Das heißt, wenn man es auf den aktuellen Krieg in der Ukraine und nicht auf einen eventuellen, für den sich Russland rüstet, beziehen, was heißt das für den russischen Materialnachschub dort? Also wenn Datenbanken und Forschungsgruppen wie Oryx die russischen Verluste allein im August beispielsweise auf knapp 30 verifiziert zerstörte Kampfpanzer beziffern, weil wenn man das mal hochrechnet, vielleicht ist das auch eine Milchmädchenrechnung von mir, aber dann könnte Russland ja derartige Verluste bei 250 jährlich produzierten selbst dann nicht ausgleichen, wenn sie alle neu produzierten an die Front schicken. Oder verrechne ich mich da? Nee, das sind ja über 300, die dann, wenn jeden Monat 30 zerstört würden, ja, verloren gingen.
Also 30 alleine im August, das sind ja natürlich nur die verifizierten Verluste. Da kommen noch ein paar andere dazu, die nicht verifiziert werden konnten bisher, also durch Videomaterial beispielsweise. Aber trotzdem, diese 30, die sind nicht viel. Das war schon vor einem halben Jahr, vor einem Jahr deutlich mehr, dass sie deutlich mehr verloren haben. 30 bedeutet ja im Durchschnitt einer pro Tag im August. Und ich erinnere Zeiten, wo sie eine Kompanie verloren haben, also 12, 13 Kampfpanzer pro Tag. Ich will jetzt keine Prognose, und da wollen Sie ja darauf hinaus, glaube ich, keine Prognose abgehen, wann diese Lager auch dann zu Ende gehen. Rein rechnerisch wäre das ja in 1 bis 2 Jahren, dann wäre da Schluss. Aber das hängt ja von dem Einsatz der Kampfpanzer in der Ukraine ab. Und hier sehen wir seit Monaten, dass immer weniger eingesetzt werden. Die werden zurückgehalten. Demzufolge werden auch weniger zerstört. Gibt ja da einen Zusammenhang. Also über die Senkung der Intensität oder eine vorübergehende Senkung der Intensität kann also auch die Durchhaltefähigkeit der Panzer vor Ort in der Ukraine, aber auch der Lagerbestände verlängert werden. Und das sehen wir im Augenblick. Das kann sich natürlich dann schlagartig ändern, wenn sich eine operativ günstige Situation ergibt, dass Kampfpanzer eingesetzt werden, beispielsweise zur Umfassung eines solchen Raums wie Pokrowsk oder gar des Festungsgürtels insgesamt. Das werden sich die Russen dann nicht entgehen lassen und ihre Panzer, die vor Ort in der Ukraine sind, dann auch tatsächlich mehr einsetzen, als sie es bisher tun.
Herr Bühler, lassen Sie uns kurz noch sprechen über die Sicherheitsgarantien, die die sogenannte Koalition der Willigen am vergangenen Donnerstag auf den Tisch gelegt haben als mögliche Option für einen möglichen Frieden. Sie merken schon sehr viel Konjunktiv darin. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat dennoch verkündet, 26 Staaten stünden bereit, ihre Armeen als Sicherheitstruppe zur Wahrung eines Friedens bereitzustellen. Das Wall Street Journal berichtete von Plänen für einerseits eine Teilarmee zur Ausbildung und Unterstützung der Ukrainer und dann von einer weiteren Gruppe, die als Abschreckungstruppe, Zitat, möglich sei. Wie wir Sie kennen, Herr Bühler, halten Sie solche Namensdiskussionen vermutlich für, naja, wenig gehaltvoll, oder?
Also zunächst halte ich es für richtig, dass man in Szenarien denkt und verschiedene Möglichkeiten von Sicherheitsgarantien auch international auslotet. Ich halte es ferner für richtig, dass man zum jetzigen Zeit nichts öffentlich ausschließt. Auch das wäre mir wichtig. Als Ergebnis von Paris halte ich für zielführend, dass man ein starkes Signal gesendet hat, ein starkes politisches Signal gesendet hat an Russland, an die Ukraine und auch an die Amerikaner. Letzteres ist vielleicht das Wichtigste, um die Amerikaner auch ganz konkret dazu zu bringen, jetzt jenseits von etwas schwammigen Zusagen von Trump auch intern zumindest konkret und verbindlich zu sagen, wie Sicherheitsgarantien auch aus Amerika unterstützt werden können. Und darüber hinaus darf man natürlich nicht vergessen, dass auch die Verpflichtung wichtig ist, die Ukraine mit Finanzen, mit Rüstungskooperation und mit der Lieferung von Waffen zu unterstützen. Auch das ist Teil der Sicherheitsgarantien. Ich halte es für nicht richtig, jetzt über Einzelheiten, die zum Teil aus verschiedenen Szenarien stammen, die man betrachtet und denen auch verschiedene Annahmen zugrunde liegen, jetzt öffentlich im Detail zu sprechen.
Der russische Präsident Putin hat eine solche Truppe, vor allem eine Abschreckungstruppe, wie sie vom Wall Street Journal genannt wurde, prompt als legitimes Angriffsziel betitelt. Sollten diese während der aktuellen Kämpfe auf ukrainischem Gebiet auftauchen? Ungefähr so hat er es formuliert. Wie sehen Sie das, Herr Bühler? Ein legitimes Angriffsziel, ja oder nein?
Also Putin und andere in seinem Umfeld nutzen diese öffentlichen Detailäußerungen aus und reagieren mit Drohungen. Das kommt dabei raus. Dabei ist doch die grundsätzliche Annahme und die Voraussetzung für eine Diskussion mindestens ein belastbarer Waffenstillstand und Friedenswillen. Also diese Drohung geht im Grunde genommen ins Leere. Und was wir seit Monaten sehen, ist doch das, dass keinerlei Friedenswillen auf Seiten Putins besteht. Er entzieht sich geschickt allen Ultimaten von Trump und seinen Andeutungen von Sanktionen, vor allen Dingen dann auch mit Angeboten von russischer Seite, von Spitzengesprächen, zuletzt jetzt die Einladung von Zelensky nach Moskau, die natürlich eine vergiftete Einladung ist und keineswegs dazu führen wird, dass es dort in Moskau zu einem Gipfelgespräch kommt. Also von heute aus ist es also noch ein weiter Weg bis zur Frage, wer welche Truppen stellt. Bis dahin müssen sich die Annahmen erst realisieren. Ich sage nicht, dass man jetzt keine Sondierung betreiben sollte, wer was stellen könnte. Aber solche Überlegungen gehören jetzt nicht in die Öffentlichkeit, schon gar nicht international.
Solange sich Russland also nicht an den Verhandlungstisch setzt, bewegen wir uns eben in diesen Szenarien. So habe ich Sie jetzt eben verstanden. Und dass die Konferenz in Paris da vergangene Woche auch ein geeignetes Zeichen war, vielleicht den inneren Zusammenhalt zu stärken, habe ich bei Ihnen auch rausgehört, also der westlichen Verbündeten. Dennoch hat sich Deutschland ja verhältnismäßig in entsprechenden Überlegungen für solche Sicherheitstruppen zurückgehalten. Ist das Ihrer Ansicht dann eben so eine, ich sag mal, vornehme Zurückhaltung, weil man da jetzt noch nicht in der Öffentlichkeit drüber sprechen sollte? Vielleicht auch aufgrund der historischen Rolle Deutschlands? Oder ist das vielleicht doch ein bisschen sehr zaghaft, um vielleicht auch nochmal ein kräftiges Zeichen zu setzen? Weil das war ja auch Sinn der Sache, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Also Deutschland hat sich zu Recht zurückgehalten, weil es eben diesen systematischen Ansatz, wie ich ihn gerade beschrieben habe, folgt. alles zu seiner Zeit, aber nichts vor der Zeit ausschließen. Das ist ja wohl die Überschrift dabei. Aber wenn die Zeit gekommen ist, wenn also ein belastbarer Friedensvertrag von einer Friedenstruppe abhängt, wer wollte da Nein sagen? Das sollten auch die bedenken, die seit Jahren Friedensverhandlungen fordern und sich gegen eine solche Truppe aussprechen. Wie auch immer sie am Ende ausgestaltet wird, also hinsichtlich Zweck, Mandat, Auftrag, Aufgaben, Einsatzregeln und Fähigkeiten. Zur historischen Rolle Russlands, ja gut, nur ein Punkt. Ich meine, wir haben auch eine historische Verpflichtung gegenüber der Ukraine. Die Ukraine ist im Rahmen der Sowjetunion auch überfallen worden und hat viele Opfer ertragen müssen.
Gut, also ich höre daraus, Sie sehen die Positionierung Deutschlands in einer solchen Sicherheitstruppenrolle als sehr angemessen an. Gleichwohl ist es natürlich die Frage, wo kommen denn die Soldatinnen und Soldaten her, die eventuell dann in einer solchen Sicherheitstruppe auch ihren Dienst tun würden in einer Bundeswehr. Und ja, dass die Bundeswehr wachsen will, das ist in diesem Podcast ja auch in den vergangenen 2,5 Jahren immer mal wieder Thema gewesen. Jetzt ist das Ganze gesetzgeberisch vorbereitet worden. Vor 1,5 Wochen hat das Bundeskabinett den neuen Wehrdienst auf den Weg gebracht. In einer Sitzung, die im Verteidigungsministerium stattfand. Das ist doch relativ ungewöhnlich, oder Herr Bühler?
Es kommt nicht so häufig vor. Also ich kann mich nur an 2 erinnern, weil ich dort zu dieser Zeit im Ministerium war. Das war 1992, als Bundeskanzler Kohl mit Verteidigungsminister Volker Rühe und dem gesamten Kabinett auf der Harthöhe in Bonn war. Da ist das erste Weißbuch nach Ende des Kalten Krieges und das erste nach der Wiedervereinigung veröffentlicht worden oder vorgestellt worden. 2006 dann nochmal, da war es Kanzlerin Angela Merkel und Verteidigungsminister Franz Josef Jung. Die haben dort das Weißbuch vorgestellt und jetzt der dritte Fall, den ich erinnere. Das Gesetz für den neuen Wehrdienst ist beschlossen worden, von der Regierung beschlossen worden erstmal. Sein ganzes Gesetzespaket mit Änderungen des Wehrpflichtgesetzes und anderer Gesetze, die den neuen Wehrdienst, so ist die Bezeichnung jetzt, attraktiver machen soll.
Und die um eine Verfassungsänderung herumkommt, eine sogenannte einfach gesetzliche Änderung, das Wehrdienstmodernisierungsgesetz. Damit hat sich Boris Pistorius, unser Verteidigungsminister, so scheint es vorerst gegen die Kritiker beim Koalitionspartner der Union durchgesetzt, die eher eine Rückkehr zum alten Modell befürwortet haben. Stattdessen gibt es jetzt eine Variante des schwedischen Modells. Wird das von Dauer sein? Denn er wird ja vermutlich, also Pistorius, sich am Erfolg seines Modells jetzt messen lassen müssen. Und es gibt ja auch durchaus Zweifel, ob die zusätzlichen 80.000 Soldaten in den kommenden Jahren sich so finden lassen.
Also der Hintergrund ist tatsächlich der notwendige Aufwuchs der Bundeswehr. Bis 2031 soll die Bundeswehr von gut 180.000 auf 260 aktive Soldaten wachsen. Und bis 2029, 2030 sollen die Reservisten zusätzlich noch von ca. 100.000 auf 200.000 wachsen. Dies soll mit einer für Männer verpflichtenden Online-Befragung erfolgen, bei der die Wehrpflichtigen Auskunft geben müssen, unter anderem über ihr Interesse, einen Wehrdienst von mindestens 6 Monaten anzutreten. Man verspricht sich davon, dass durch die persönliche Ansprache und den nachfolgenden attraktiveren Wehrdienst, das muss es schon sein, eine Bindung der Männer an die Bundeswehr entsteht, die zu einem Aufwuchs an Zeitsoldaten und Berufssoldaten führen könnte. Auf jeden Fall müssen die Wehrpflichtigen nach ihrem aktiven Wehrdienst als Reservisten der Bundeswehr zur Verfügung stehen. Also die Gesetzesänderung ist aus meiner Sicht pragmatisch angelegt und orientiert sich beim Bedarf an den heutigen Möglichkeiten hinsichtlich Kasernen, Ausbildungsmöglichkeiten, Ausbildungspersonal, Ausbildungsmaterial. All das muss ja auch aufwachsen. Kritiker sagen, Sie haben es erwähnt, es müssen bereits heute Mechanismen in das Gesetz eingefügt werden, die Rückkehr zu mehr Verpflichtung ohne weitere Gesetzesänderungen ermöglichen, wenn das jetzt vorgelegte Gesetz seine Ziele nicht erreichen würde. Also Minister Pistorius dagegen sagt, sein Modell wird funktionieren, Ja, da haben Sie recht, er würde sich am Erfolg messen lassen müssen, spätestens 2031. Das wird dann gelingen, wenn alle vorgesehenen Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität greifen. Und das ist in erster Linie aus meiner Sicht ein sinnvoller Dienst, eine fordernde Ausbildung, auch für unsere Newcomer, persönliche Ausrüstung, Materialausstattung, moderne Ausbildungseinrichtungen, moderne Kaserneninfrastruktur. Und dann ist entscheidend, wie das Binnenklima ist in den Einheiten, in denen dann die jungen Soldaten unterkommen. Das sind die Vorgesetzten angesprochen. Wie sind die Vorgesetzten? Wie sind die Ausbilder? Wie ist die Kameradschaft in der Einheit über alle Dienstgrade hinweg? Das meine ich mit Binnenklima. Und dann gibt es jetzt Anreize, beispielsweise beim Wehrsold, der 2.300 Euro netto betragen soll. Spezielle Ausbildungen auch für Wehrdienstleistende, also Führerscheine, Sprachausbildung, Computerkurse etc. Also wenn Sie dieses Gesamtpaket an Attraktivität dann anschauen, dann ist es weit mehr als nur der verantwortliche Minister. Da müssen alle mit anpacken und bis zu den Vorgesetzten ganz weit unten, die dann tatsächlich diese Wehrpflichtigen so ausbilden und so sinnvoll einsetzen müssen, dass sie hinterher sagen, gut, ich mag die Kameradschaft in meiner Einheit, ich mag meine Vorgesetzten, ich mag meinen Dienst und ich bleibe dabei als Zeitsoldat.
Lassen Sie mich da gerne mal ein bisschen drauf eingehen, weil eben dieses innere Klima vielleicht ja durchaus auch gerade für junge Menschen ein großer Faktor ist. Ich meine, die Bundeswehr ist im Juni, glaube ich, 70 Jahre alt geworden. Sie haben davon rund 50 mitbekommen, aktiv und dann jetzt als General AD. Und die Bundeswehr ist gegründet worden als eine Armee, die Bürger in Uniform sein soll. Ein Prinzip der inneren Führung da, auch um sie demokratisch zu verankern. Wie schafft man es denn jetzt, dass die Truppe, die ja immer noch nicht immer Spiegelbild der Gesellschaft ist und nicht alle Bürgerinnen und Bürger sozusagen einschließt damit, siehe Frauenanteil, gut, jetzt machen wir es erstmal für die Männer verpflichtend geschenkt, aber siehe auch Konfessionen oder Bildungsabschlüsse, da sind die Akademiker doch, sagen wir mal, deutlich in der Minderheit. Wie schafft man es, dass so eine Truppe dann in der Gesellschaft verankert bleibt, wenn sie aufwachsen soll, so wie wir sie aufwachsen lassen wollen?
Also wenn Sie das Spiegelbild der Gesellschaft so definieren, wie Sie es gerade gemacht haben, dann war die Bundeswehr tatsächlich nie ein Spiegelbild der Gesellschaft. Beim Frauenanteil ohnehin nicht, weil die Wehrpflicht laut Grundgesetz nur für Männer verpflichtend war und auch künftig so sein wird. Bei den Konfessionen auch nicht. Religionsfreiheit ist ja nicht nur im Grundgesetz, sondern explizit auch im Soldatengesetz garantiert und da fragt auch keiner danach. Bei Bildungsabschlüssen ist es so, dass die Bundeswehr gar nicht so schlecht dasteht. Man darf ja nicht vergessen, dass neben der militärischen Ausbildung immer auch zivile Abschlüsse erworben werden müssen, um auf der Karriereleiter weiter aufzusteigen. Also um bei technischen Berufen zu bleiben, Facharbeiter, Meister, Techniker, Ingenieur, verbunden mit der jeweils erforderlichen Schul- oder Hochschulausbildung. Verankerung ist vielmehr Integration in die Gesellschaft, also Dienstverpflichtung für die Gesellschaft auf der einen Seite, Interesse, Anerkennung, Wertschätzung durch die Gesellschaft auf der anderen Seite. Das ist die Attraktivität, wie ich mir sie vorstelle. Spiegelbild der Gesellschaft, ich glaube, dieser Begriff trifft es nicht ganz.
Um ganz offen zu fragen, wie stellt man diese Attraktivität, wie stellt man die her? Die kann man ja schlecht von oben verordnen.
Ja, ich hatte ja gerade schon gesagt, das ist auch die Verantwortung der Vorgesetzten vor Ort. Das ist auch die Verantwortung der Stellen, die das Material, die Infrastruktur bereitstellen, also diese ganzen Parameter. Aber Attraktivität heißt eben auch, dass es ein sinnvoller Dienst sein muss, eine fordernde Ausbildung sein muss. Ich wiederhole das jetzt gerade nochmal. Und wo also die Wehrpflichtigen dann sagen, okay, aufgrund der Kameradschaft und all der anderen Rahmenfaktoren, auch des Finanziellen am Rande, bin ich bereit, mich weiter zu verpflichten als Zeitsoldat und stehe gegebenenfalls auch bei entsprechenden Leistungen zur Auswahl als Berufssoldat zur Verfügung.
Neben dem neuen Wehrdienst, den der Bundestag ja dann auch noch dieses Jahr beschließen muss, denn zum 1. Januar 2026 soll er ja schon in Kraft treten, gab es zudem einen Entwurf für ein neues MAD-Gesetz, also der militärische Abschirmdienst. Können Sie kurz erläutern, inwiefern der Militärgeheimdienst Änderungen brauchte oder vielleicht auch nicht?
Aber eine Bemerkung noch, weil Sie gerade gesagt haben, dass das neue Gesetz für den neuen Wehrdienst jetzt schon in Kraft treten soll am 1. Januar.
Ja.
Schon ist gut. Also wir diskutieren jetzt seit bereits fast 2 Jahren darum. Das Gesetz muss jetzt schnell kommen, sonst werden die Ziele in den Jahren 2029 bis 2030 nicht erreicht werden.
Ein knappes Dutzend Sitzungswochen hat der Bundestag ja auch noch bis zum Ende des Jahres, das dann darüber zu bestimmen.
Ja, genau. Aber ich meine, das ist ja für ein Gesetz in dieser Größenordnung. Alleine das MAD-Gesetz, das Sie gerade nachgefragt haben, das hat ja 130 Seiten. Und die anderen Gesetze sind Artikelgesetze, die andere Gesetzesänderungen beinhalten. Also die Zeit wird schon gebraucht werden und schon bezieht sich dann, so habe ich Sie jetzt verstanden, auf die Zeit, die nach der Billigung des Gesetzes, nach der Beschlussfassung des Deutschen Bundestages dann noch zur Verfügung zu stehen, um es zu implementieren. Ja, da denke ich, dass alles auf Hochtouren läuft im Ministerium, dass diese Befragung sofort am 1. Januar dann rausgehen kann oder die Fragebögen, sodass der Anfang der Implementierung zumindest gemacht wird.
Ja, also genau so was gemeint, dass der Bundestag nicht mehr so viel Zeit hat, das zu beschließen und umgesetzt werden soll es ja dann auch noch.
Okay, verstanden.
Ja, aber lassen Sie uns gerne noch über dieses MAD-Gesetz kurz sprechen. Also nochmal, warum braucht ein Militärgeheimdienst Änderungen und warum muss das auch noch in dieses Gesetzespaket?
Ja, beim Gesetzesentwurf zur Stärkung der militärischen Sicherheit geht es natürlich um Maßnahmen jetzt in dieser angespannten Sicherheitslage. Es geht um Vereinfachung, um Beschleunigung von Sicherheitsüberprüfungen, denen jeder Soldat unterliegt, also auch die neuen Rekruten und die Digitalisierung von solchen Sicherheitsüberprüfungen. Da ist einiges schon auf dem Weg, aber das soll noch ausgeweitet werden. Darüber hinaus soll die Arbeit des militärischen Abschirmdienstes in Litauen auch erleichtert werden, damit der Schutz der Soldaten und ihrer Angehörigkeiten auch außerhalb der Kasernen ermöglicht werden kann. Dies ist in anderen Auslandseinsätzen in Anführungsstrichen so nicht der Fall. Da beschränkt sich die Tätigkeit des MAD auf den eigentlichen militärischen Bereich, sprich die militärische Liegenschaft.
Mir ist vor allem ins Auge gesprungen, dass, Sie haben das auch, glaube ich, gerade schon angerissen, die Einstellungsüberprüfung reformiert werden soll und beim Verfassungstreuecheck die Prüfparameter reduziert wurden. So habe ich eine Zusammenfassung gelesen. Wenn man jetzt die Verfassungstreueparameter oder Prüfparameter reduziert, ist das für einen Dienst, der die Bundeswehr ja qua Gesetz vor verfassungsfeindlichen Bestrebungen schützen soll, nicht eigentlich total kontraproduktiv?
Nein, das darf sicher nicht das Ergebnis dieser Gesetzesänderung sein und das ist auch nicht die Absicht, denke ich. Bis jetzt hat man in diesem Bereich, also bei den neuen Rekruten, eher zu viel getan, beziehungsweise vielleicht auch tun müssen, was bis heute zu überlangen Sicherheitsüberprüfungen führt. Zum Teil konnten Freiwillige nach ihrer Bewerbung nicht oder nur verzögert eingestellt werden, trotz Personalaufwuchs beim MAD in den letzten Jahren. Es geht in diesem Bereich im Zusammenhang mit dem neuen Wehrdienst ja erstmal um die Feststellung der Eingangsvoraussetzungen. Also ist der Mann oder bei Freiwilligen auch die Frau schon mal auffällig geworden. Hier gibt es Führungszeugnis, Antwort, Abfragen beim Verfassungsschutz und bei den zuständigen Polizeidienststellen gegebenenfalls. Nach der Einstellung sind ja die Truppenvorgesetzten verantwortlich, dass die neuen Soldaten auch ihren Dienstpflichten nachkommen. Und da gehört in erster Linie die Grundpflicht der Soldaten dazu, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Wer das nicht erfüllt, muss die Bundeswehr schneller verlassen, als er oder sie gekommen ist. Und in dieser Phase, wenn die Soldaten tatsächlich im Dienst sind, da gibt es natürlich ein enges Zusammenwirken mit dem militärischen Abschirmdienst. Aber da ist dann jeder auch gefordert, dass die Dienstpflichten dann auch oder die Erfüllung der Dienstpflichten beobachtet wird und gegebenenfalls eben auch durchgesetzt wird.
Gut, damit wären wir am Ende dieser Folge. Herr Bühler, vielen Dank. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Fragen, Lob oder Kritik dürfen Sie uns gerne mitteilen, zum Beispiel per E-Mail unter general@mdraktuell.de oder Sie rufen uns an unter der kostenlosen Rufnummer 0800 637 3737. Herr Bühler, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und Ihre Einschätzungen. Die nächste Folge dann vermutlich am kommenden Dienstag, den 16. September, geplant. Da erklärt uns dann Herr Bühler vielleicht, was das aktuell stattfindende Quadriga-Manöver der NATO zu bedeuten hat, insbesondere in der Ostsee. Bis dahin Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, eine gute Zeit und auf Wiederhören, Herr Bühler.
Ja, auf Wiederhören, Herr Erl. Bis Dienstag.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.